zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast. Und ich bin Lars Tons Feuerborn. Heute habe ich meinen Co-Host Christian dabei. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Und wir haben heute einen ganz lieben Gast. Und zwar, wie ich gelernt habe, in Bayern sagt man Kathi.
Genau, ne? Hallo.
Hallo Kathi. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir wollen heute über das Thema Trauer sprechen. Wir haben in diesem Podcast schon mal über das Thema Trauer gesprochen. Wir wollen aber vor allem heute auch darüber sprechen, wie es ist, wenn man da die geliebte Person auch nochmal besonders begleitet. Bei dir war es so, dass es dein Vater war, den du begleitet hast. Und ja, letztendlich, wir sprechen jetzt heute über so eine Zeit, die eigentlich jeder Mensch irgendwann vor sich hat. Trauer ist allgegenwärtig, Trauer gehört zum Leben dazu. Die einen erleben sie intensiver, die anderen nicht. Also jetzt bei dir ist zum Beispiel der Fall so, dass das doch intensiver auch war. Wenn du heute auf diese Zeit zurückblickst, was kommt als erstes für ein Gefühl hoch, um das nochmal kurz einzuordnen? Also dein Vater ist nach langer, langer Krankheit gestorben. Du hast ihn da begleitet. Was ist das Gefühl, was da hochkommt?
So eine Mischung aus Wärme, Verbundenheit, aber auch Schnappatmung.
Wie stehst du? Das ist jetzt anderthalb Jahre her, oder?
Genau, knapp eineinhalb Jahre, ja.
Knapp anderthalb Jahre. Du blickst jetzt gefasster auf das Thema. Würdest du sagen, du bist trotzdem noch sehr stark in diesem Trauerprozess drin?
Also bei Weitem nicht mehr so wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr hätte ich niemals hier mit euch sitzen können, sage ich ganz ehrlich. Es gibt einfach bestimmte Tage oder Momente, die mich dann wieder zurückwerfen, weil ich was esse, was lese, was sehe oder auch immer noch ganz oft den Impuls habe, ah, da muss ich einen Papa anrufen. Also ich habe wahnsinnig gern viel mit ihm telefoniert und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe oder nicht es alleine einordnen konnte, war er mir immer ein guter Gesprächspartner. Und an solchen Tagen, in solchen Momenten ist es dann schon nochmal schwierig. Insgesamt, und ich glaube, das ist auch gesund, muss aber das Leben weitergehen. Und das hätte er auch für mich gewollt, dass ich nicht in dieser Trauer so verharre und stecken bleibe.
Ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, den man immer haben muss, dass wir, die noch Lebenden, am Ende nicht in so eine Phase fallen, dass wir nichts mehr vom Leben teilhaben wollen. Ne? Also
genau,
das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das würden die, die von uns gegangen sind, niemals so von uns erwarten oder sich wünschen, sondern die wünschen sich am Ende, dass wir unser Leben weiterleben. Ich würde ganz gerne mal wirklich von Anfang an starten in dieser Phase. Du hast mir erzählt, es war ein langer Krankheitsprozess bei deinem Vater. Wie lange ging diese Krankheit? Also wie viele Jahre hast du damit schon gelebt, dass er krank ist?
Da muss man so ein bisschen zweiteilen. Also er hatte Multiple Sklerose, MS. Das ging also über 20 Jahre im Grunde. Natürlich mit fortschreitenden Einschränkungen. Das, worum es mir aber heute primär eigentlich geht, ist dann tatsächlich so, sind seine letzten 2 Monate, in denen es rapide bergab ging und wir einfach ab einem gewissen Punkt wussten, jetzt müssen wir in den Abschied gehen.
Du hast mir erzählt, ihr wart täglich im Krankenhaus.
Genau, ja.
Wie hat sich das angefühlt in der Zeit?
Es war eine Mischung aus einer gewissen Beruhigung. Also für mich sind auch manche, das klingt jetzt hart, aber Routinen einfach wichtig. Und mein Leben ist so durcheinander gewesen in der Zeit, dass es für mich irgendwo so eine Festhaltroutine war, zu wissen, zwischen 14 und 15 Uhr steige ich in die Öffentlichen, fahre dahin, sehe ihn, schau, was der Tag uns dann gemeinsam noch bringt. Also es waren Höhen und Tiefen, die wir da noch hatten. Aber jedes Mal, wenn ich aus dem Krankenhaus dann abends rausgegangen bin, hatte ich den Eindruck, ich kriege diesen Geruch nicht aus meiner Kleidung. Dieses krank, es riecht irgendwie anders. Ich glaube, ich habe noch nie so viel meine Kleidung gewaschen wie in den Wochen.
Ja, verstehe ich. Christian, was passiert da emotional, wenn Personen sich da wirklich über Wochen oder wenn sich das Leben von Personen über Wochen nur noch um eine Person dreht, gerade in so einem Fall?
Naja, als erstes ist es natürlich mal energetisch unglaublich aufwendig. Ich habe einen sehr schönen Satz gehört, nämlich, dass du über die Rhythmus und die Routine in irgendeiner Art und Weise auch eine Entlastung gefunden hast, um das zu bewältigen. Also du bist konfrontiert, dass dein Papa, dein Liebster, wo du immer wusstest, schon lange, er ist krank und vermutlich wird er nicht so lange leben, wie ich mir das wünsche oder wie andere Papas, die nicht so einen Leid haben. Und dann siehst du es einmal vor dir und merkst, ja, vermutlich ja fast jeden Tag Schritt für Schritt, dass es weniger wird. Und passieren tut normalerweise, und das wäre jetzt die Frage, dass du zwischen einem Akzeptieren bist und einem Hoffen, vielleicht wird es ja doch nochmal anders. Und normalerweise pendeln wir dann beginnend mit sehr weiten Ausschlägen hin und her, und die Ausschläge wären dann weniger. Die wäre jetzt mal, wie war das für dich, Kathi?
Also ich muss sagen, meine Hoffnung, als wir dann die Diagnose hatten, dass nochmal andere Krankheiten dazukamen, die einfach nicht heilbar sind, da war es das mit meiner Hoffnung. Da war die Hoffnung nur Tag für Tag, hoffentlich haben wir heute nochmal einen guten Tag gemeinsam, wir haben nochmal super intensive Gespräche geführt und auch viele Dinge gemeinsam aufgearbeitet, die auch über die Jahre ab und an mal zwischen uns standen. Und da war meine Hoffnung, hoffentlich können wir nochmal heute ein Gespräch führen. Also er war bis so eine Woche vorher noch gut klar im Kopf. Also das war natürlich ein Geschenk in der Zeit, muss man sagen. Aber ich habe gemerkt, dass auch er relativ bald gespürt hat einfach, es geht zu Ende. Aber zum Beispiel meine Mama hat noch Pläne über Monate hinaus gemacht. Und das fand ich dann schwierig, in diesem Spannungsfeld zu sein, sie auch zu unterstützen, zu versuchen, auch wie sie mich unterstützt hat in der Zeit. Aber so sanft und leise immer wieder darauf hinzuweisen, Mama, Ostern müssen wir nicht planen.
Das ist nämlich das, worauf ich jetzt auch zu sprechen kommen wollte, weil wir auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen haben. Dieses Gefühl, dass du die Situation klarer gesehen hast, eigentlich sogar als beide Elternteile. Aber jetzt hast du ja auch nochmal gesagt, dein Vater, dem war es dann auch irgendwann bewusster, nur deiner Mutter halt nicht. Wie geht man damit nämlich letztendlich auch dann um, dass man da noch jemanden sitzen hat, der eigentlich nicht loslassen kann oder es auch gerade nicht akzeptieren will?
Also es war für mich wirklich so die Königsdisziplin eigentlich im Umgang mit meinen Eltern, weil ich auf einmal aus dieser Rolle des Kindes, und egal wie erwachsen man ist das Kind seiner Eltern, solange sie leben, im Grunde in so eine Fürsorgerolle für meine Eltern dann auch zu einem großen Teil gegangen bin. Und ich habe einfach versucht, das auch zu reflektieren und mir zu sagen, okay, irgendwie musst du damit umgehen. Aber es gab natürlich auch viele Abende, will ich nicht beschönigen, da saß ich erstmal heulend eine Stunde an der Bushaltestelle und konnte gar nicht in den Bus einsteigen, weil ich mir dachte, ich packe jetzt auch keine anderen Menschen, weil das natürlich schon ziemlich auch überfordernd ist.
Ja, klar. Christian, warum fällt es Angehörigen in der Regel schwerer, so ein Ende zu akzeptieren? Oder ist es auch ganz normal, dass in einer Familie die Wahrnehmungen so unterschiedlich dann sein können, wenn es gerade auf so ein Ende hinausläuft?
Also wie gesagt, wir sehen, manchen Angehörigen fällt es etwas leichter, was eine Chance ist und was eine Ressource ist für dich. Du hattest die Möglichkeit, dann nochmal anders die Zeit zu nutzen, intensiver zu nutzen, und bist durch offenere, intensivere Gespräche deinem Papa nochmal nahe gekommen. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du dir vielleicht hinterher, und es ist manchmal ein Dilemma, viel mehr vorgeworfen, warum habe ich die Zeit, warum habe ich Dinge nicht ausgesprochen. Also das ist eine sehr reife, sehr, sehr, sehr erwachsene Haltung, wohingegen natürlich wir wollen Ich meine, wenn die Mama ganz lange mit dem Papa zusammen war, die haben eine gute Bindung gehabt, ich möchte das nicht wahrnehmen, ich kann das nicht aushalten. Und dann ist es eine ganz natürliche Reaktion, dass ich sage, ich verdränge das, ich spalte das ab. Ich habe als Frauenarzt früher sehr viele Patientinnen auch gehabt, die sehr, sehr schwer krank waren und die haben bis zum letzten Tag einfach das wegdrängen können und genauso die Angehörigen. Und das ist dann auch okay. Also du kannst dagegen nicht intensiv anarbeiten. Du warst in dem Spannungsfeld dazwischen und musstest fürsorglich für die anderen sein, hast aber dann auch gemerkt, wie dich das energetisch erschöpft, wie du kaputt bist und dann am Abend da sitzt und nicht mehr anders kannst wie weinen. Gut, dass du weinen konntest, dass das geflossen ist, aber ich vermute dann, nachdem der Papa gestorben ist, über Monate merkst du erst, wie sehr die Batterien leer waren, weil es so ein intensives, energieauszehrendes Lebensphase ist, die du erlebt hast.
Absolut. Also 100% zutreffend beschrieben.
Du hast mir ja auch erzählt, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, dort auch zu übernachten.
Genau, ja.
Und ihr habt euch bewusst dagegen entschieden.
Ja.
Warum?
Einmal, um auch ihm Ruhe zu geben. Also natürlich, er liegt da in einem Krankenhauszimmer und das Zimmer war wirklich nicht schön. Also ich hätte ihm wahrlich was anderes für seine letzte Zeit gewünscht. Aber er hatte ja auch, obwohl er wusste, was passieren wird, er hat bis zum Ende gekämpft. Er hatte auch so Angst loszulassen. Er hatte natürlich auch Angst vorm Sterben. Ja, weil bis du in dem Moment bist, weißt du nicht, was in dir körperlich und seelisch passiert in dem Moment. Und ich dachte mir damals, also für ihn, er soll nachts auch mit Hilfe von Medikamenten dann einfach mal zur Ruhe kommen und die Besuche waren auch anstrengend. Und für mich als reinen Selbstschutz wusste ich auch, das ertrage ich nicht. Also auch gerade so gegen Ende hin, er hatte relativ hohe Morphiumdosen und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man atmet ja ganz komisch auf Morphium, ja. Also da wusste ich, also wenn ich das noch die Nächte mitmache, dann verliere ich den Verstand. Also dann kann man mich in einer anderen Station abholen. Von dem her so halb für mich und halb für ihn, habe ich dann gesagt, mache ich nicht.
Das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung für sich selber. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, oder Christian?
Ja, ich finde es schwer beeindruckend, auch dass du es dir selber aussprichst. Ich muss auch eine Verantwortung mir gegenüber nehmen. In der Tat ist es, wenn die Atemaussetzer da sind und du hörst es und dann wartest du, ist es jetzt der letzte Atmer gewesen. Mitunter wünscht man sich vielleicht sogar mal, es wäre ganz gut, wenn es der letzte wäre. Und auf der anderen Seite sagst du aber auch, also ich passe auf mich selber aus. Also eine hohe Kompetenz, eine wichtige, dass du es zulässt, dass das darf auch sein. Ich muss auch auf mich selber aufpassen. Wir wissen nie so ganz genau, wie die Bedürfnisse desjenigen sind, ob die noch mehr Nähe brauchen oder eben auch ganz bewusst, ob sie vielleicht mal ein bisschen weniger Nähe brauchen, dass ihnen das auch ganz gut tut. Also wir wissen es nicht und können nur vermuten und können vor allem nachdem der Tod da war, auch ein bisschen vermuten. Ich glaube, ich habe hoffentlich die richtige Dosis gefunden.
Und wir haben da auch, muss ich sagen, immer wieder drüber gesprochen.
Also, sehr gut, ihr habt es sogar validiert, ihr könntet das aussprechen.
Genau,
sehr
also gut. Er hat auch angerufen, hat gesagt, kannst du heute bitte früher kommen? Manchmal nach einer Stunde gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte schlafen, aber kannst du da bleiben? Naja, und dann saß ich halt mit meinem Buch, ich hatte immer ein Buch dabei oder habe einfach nur aus dem Fenster geschaut, da und habe ihn ein Nickerchen machen lassen. Oder er hat gesagt, ich muss jetzt alleine sein, ich muss über das nachdenken, was wir besprochen haben. Also da waren wir sehr offen miteinander.
Ihr habt ja sowieso auch nochmal eine ganz andere Form der Verbindung durchlebt in dieser Zeit. Du hast mir jetzt erzählt, du hast jeden Tag zum Beispiel für deinen Vater gekocht. Was waren so die Rituale in dieser Zeit zwischen euch auch?
Zum einen, also hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, meine Love Language, die ich von mir gebe, ob die Leute das immer wollen, weiß ich nicht, ist Essen.
Ja.
Bei meinem Papa kam das total gut an, der hat mein selbstgemachtes Essen sehr geliebt Und es war für ihn immer so ein Highlight an seinem Tag, dass er nicht mehr dieses räudige Krankenhausessen essen musste, sondern auch sagen konnte, ich wünsche mir dies, das, jenes. Und was er halt noch essen durfte, habe ich ihm dann mitgebracht. Wir haben uns viel an der Hand gehalten. Auch so Sachen, das klingt vielleicht komisch, aber ihm hat es gut getan, auch so eine körperliche Berührung war, ihm die Füße zu massieren. Er hatte durch die MS eben so zappelige Füße. Und wenn man die ein bisschen massiert hat, ist er ruhiger geworden. Ja. So. Wir haben manchmal noch, selten, aber manchmal noch auch über politische Themen gesprochen. Dann habe ich eine Zeitung mitgebracht, habe gesagt, schau mal, habe ich gelesen, wollen wir mal drüber reden. Haben Themen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit gesprochen. Er hat mir auch noch mal viel über das Leben mit meiner Mutter aus seiner Sicht erzählt. Oder wir haben aus dem Fenster geschaut, wie die Vögelchen draußen im Krankenhauspark rumhüpfen und waren einfach ruhig miteinander.
Wie würdest du beschreiben, hat sich eure Beziehung in dieser Phase noch mal verändert?
Ich würde sagen, dass wir in manchen Bereichen eine radikale Ehrlichkeit entwickelt haben.
Mhm. Ist im Endeffekt dem geschuldet, dass man sagt, okay, wir wissen, dass Zeit jetzt endlich ist.
Ja, es war so ein bisschen, also banal gesagt, jetzt oder nie.
Ja.
Und das war uns beiden klar. Und dann konnten wir beide nochmal wirklich ganz ehrlich, ganz anders Themen ansprechen, um die wir vielleicht sonst in unserem Leben auch manchmal so ein bisschen rumgeeiert sind, wie es halt in Familien oft so ist. Du weißt, was los ist, aber du redest nicht so offen drüber. Gerade über solche Generationen hinweg.
Christian, warum entstehen oft gerade in so Abschiedsphasen nochmal tiefere Verbindungen? Also klar können wir uns das jetzt auch selbst so ein bisschen erschließen daraus, aber was passiert bei uns da nochmal so im menschlichen Gehirn?
Also erstmal geht mir das durch und durch, wie du das beschreibst. Und jetzt reflektierend ist zwischen euch beiden schon sehr viel, sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Also es ist wirklich ein Best-Case-Prozess, wenn du mal so guckst, was würde man empfehlen, was würde man machen, was weiß man von der Theorie her, was erleichtert ist, wie es so verbindend ist und dass die Verbindung dann Nähe und Tiefe entwickelt, ist, du sagst es ja, jetzt oder nie. Die Zeit ist kurz und in dieser Kurze der Zeit, wir haben ja dann auch ein anderes Zeitempfinden, haben wir den Impuls, wir wollen uns nahe sein und es geht aber natürlich nur, wenn wir überhaupt in der Lage sind, Nähe auszuhalten und Nähe zuzulassen, was bei euch gut funktioniert hat. Ich denke deswegen, weil es eine gute Grundlage gegeben hat, sonst hätte es nicht funktioniert. Es ist also, und ja. dann ist es mitunter auch weniger oder dann müssen wir eben auch von außen sagen, es ist okay, es darf auch weniger sein, es darf weniger intensiv sein.
Was ist so dein Schluss daraus aus dieser Phase nochmal, was du da mit deinem Vater nochmal durchlebt hast?
Boah, das ist eine riesengroße Frage, wie viel Zeit habt ihr noch? Also ich hab das auch teilweise Freunden von mir dann nach den Krankenhausbesuchen direkt privat geschickt als Sprachnachricht, Freunde, die Kinder haben oder Freundinnen und gesagt, manche Themen kann man auch schon deutlich früher mit seinen Kindern mal ganz offen besprechen. Also ich denke, da hat sich auch eine Menge getan, auch in der Beziehung, wie äußere ich Gefühle und Emotionen und
ja. Würdest du sagen, das hat sich auch jetzt in dein jetziges Leben überspielt, dass du da ganz anders mit umgehst?
Also ich für mich bin in vielen Dingen schon vorher so damit umgegangen, aber weniger mit meinem Papa oder auch mit meiner Mama. Auch das Verhältnis zu meiner Mama hat sich nochmal deutlich verändert in der Zeit. Und also ich bin da dankbar dafür. Ich hätte natürlich auch mein Leben gut weiterleben können, ohne diese Erfahrung zu machen und vielleicht eines Tages einen Anruf zu bekommen, dein Vater ist heute Nacht eingeschlafen. Also aber ich für mich habe rausgezogen, wenn du in einer schwierigen Phase bist, versuch einfach das Beste draus zu machen und überleg dir, was sind so Worst Cases, wenn die passieren, bereue ich irgendwas später. Und versuch auszuschließen, was du nicht bereuen möchtest, sofern du die Kraft hast, es anzugehen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert,
Das klingt super schön, oder Christian? Also das ist.
Es klingt super schön. Als erstes mal natürlich, wenn du vorher, und das ist gut gelaufen, du trägst hinten raus nicht so viel Schuld mit dir rum, was mitunter ja ganz große Lasten sind, wenn zum Beispiel der Tod plötzlich war. Ich habe Dinge nicht auflösen können, ich habe sie nicht regeln können. Auf der anderen Seite, in dieser Phase, uns wird bewusst, wie endlich unser Leben ist, kriegen wir eine andere Sensibilität, eine andere Intensität, unsere Rezeptoren, Sensoren, wir sind viel, viel aufmerksamer. Wir gehen da rein. Natürlich, wenn das die ganze Zeit so wäre, dann würden wir es auch nicht schaffen, weil eben es energetisch aufwendig ist. Aber es hat schon auch was, und das ist jetzt vielleicht was Altes Griechisches. Wir sagen Memento Mori, wir gedenken des Todes letztendlich oder der Toten des Todes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss eben auch sein, in unserem Leben Carpe Diem, wir genießen das Leben und wir müssen uns in dem Spannungsfeld bewegen, wenngleich nach wie vor es und ja immer mehr ein Tabuthema ist, Sterben. Unsere ganze Gesellschaft tabuisiert Sterben. Wir wollen alle unendlich leben, jetzt gibt es Longevity und alles Mögliche. Und insofern ist es ja etwas Seltenes, dass es so gelingt wie bei dir.
Ja, also nochmal, wie gesagt, wollte ich das auf gar keinen Fall. Aber jetzt eben so diese knapp 1,5 Jahre später kann ich sagen, es ist so wichtig, auch viel mehr über Tod zu sprechen. Und zwar nicht immer in so einer tiefen Traurigkeit, sondern auch einfach in diesem Bewusstsein eben dieser Endlichkeit und auch einfach früher anfangen, tiefer miteinander zu reden.
Und deswegen gehen wir mal auch in den Moment rein. Ihr habt jetzt lange in diesem Prozess auch darauf hinschauen können, was kommt. Ihr wusstet, was kommt. Ihr habt ja im Endeffekt darauf gewartet, dass auch dein Vater loslassen kann.
Absolut, absolut. Also das war am Ende die große Aufgabe seinerseits.
Und wie hast du diese Tage erlebt?
Zum Teil ein bisschen wie in einem Rausch. Also so, und jetzt Rausch nicht, Hurra, Party natürlich, sondern wie so in Watte gepackt. Ich hatte auch 2 Tage vor seinem Tod hatte ich so einen Moment, da wusste ich, ich kann da jetzt gerade nicht hinfahren und habe dann meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, hey, kannst du mich da hinfahren? Ich packe jetzt auch keine öffentlichen und wartest du im Krankenhaus auf mich? Mhm. Also auch da irgendwo nochmal sich selber auch eine gewisse Unterstützung zu holen. Und es war ein Warten. Es war ein Warten, das zum Teil gleichzeitig unerträglich lang war. Also da dauert eine Stunde, wo du so denkst, Himmel, wie lange kann eine Stunde dauern? Und gleichzeitig rast die Zeit. Aber er war in den letzten Tagen auch nicht mehr, er war nicht mehr ansprechbar.
Du hast ja auch gesagt, die letzte Woche war so das, wo.
Ja, und so ab dem letzten Wochenende, er war einfach nur noch gefangen in der Hülle. Und wie oft auch meine Mama und ich dann gesagt haben, lass los, du warst so stark. Es wird alles gut. Du hast alles gegeben. Ja, also ihn nochmal bestärkt in dem, dass auch er alles gut gemacht hat in der letzten Zeit.
Mhm. Du hast ja dann auch seine Hand gehalten.
Ja.
Als dieser Moment kam, du warst da. Was hat dieser Moment mit dir gemacht? Kann man sich darauf vorbereiten? Was sind Dinge, die da durch den Kopf gehen?
Also ich aus meiner Perspektive sage, man kann sich nicht darauf vorbereiten, weil du merkst auf einmal so, okay, das war's. Und du hast dich ja wochenlang selber drauf vorbereitet oder ich hatte mich drauf vorbereitet und trotzdem war ich auch ein Stück weit überfordert mit dem Moment und dann habe ich seinen Puls gefühlt, weil, wie ich gesagt habe, mit diesen Schnappatmungen, ich war mir gar nicht sicher, nicht, dass ich jetzt denke, er ist gestorben und er lebt aber noch und gleich kommt wieder dieses schreckliche Atmen und gut, dann habe ich seinen Puls gefühlt und ich wusste, nee, jetzt ist er gestorben und dann saß ich da und war irgendwo, ich war leer, ich war fassungslos und habe nur in dem Moment komischerweise auch drüber nachgedacht, wie lange sitze ich denn jetzt so da mit ihm und wann, wann stehe ich auf? Und
es
wann,
gibt halt kein Handbuch für so eine Situation.
Wann gehe ich ins Ärztinnenzimmer und sage, ich weiß gar nicht, was Sie jetzt alles machen müssen, aber so, kommen Sie mal. Ne? Und als die dann kamen, muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich nur meine Jacke gegriffen und bin rausgegangen. Also ich konnte danach nicht nochmal zu ihm ins Zimmer gehen. Ich habe dann nur panisch gefragt, ob man das Fenster geöffnet hat, weil ich
damit,
da irgendwie
damit die Seele gehen kann.
So dran glaube, dass die Seele gehen können soll. Aber ich musste dann da raus. Ich brauchte irgendwie frische Luft und konnte nicht mehr in dem Zimmer mit ihm sein.
Was ich voll und ganz nachvollziehen kann, man muss jetzt, also das können, glaube ich, nur Leute, also das können natürlich nur Leute nachvollziehen, die schon mal einen toten Körper gesehen haben. Das ist ja auch nicht mehr die Person. Also, ne, das ist dieses, ich weiß bis heute oder ich bereue auch bis heute, dass ich zum Beispiel meine Mutter nochmal gesehen habe, weil für mich war das eine ganz andere Person, die da war. Da war ich aber zum Beispiel nicht in dem Prozess dabei, als sie gegangen ist. Das stelle ich mir auch nochmal anders vor, wie dann der Schritt ist in die Richtung. Du hast aber auch davon gesprochen, dass es natürlich eine Erlösung ist und dieses Loslassen. Kannst du da auch nochmal reingehen oder beschreiben, was diese Erlösung mit einem macht in diesem Moment als Außenstehender?
Ich war froh für ihn, dass er nicht mehr leiden muss, weil er am Ende wirklich sehr gelitten hat. Aber auch da war ich wie zwei Personen in einer Person, also so fast ein bisschen schizophrenmäßig, dass ich für ihn froh war, aber auch für mich im ersten Moment überhaupt nicht froh war, dass ich in dem Moment dabei war. Also für ihn war ich froh. Es hätte mir das Herz gebrochen, wenn er alleine gestorben wäre. Noch dazu im Krankenhaus. Ich hatte wochenlang Albträume von dem Moment.
Christian, was ist das, dass Angehörige zum Beispiel auf der einen Seite Erleichterung, aber auch Schuldgefühle in so einer Situation bekommen? Und wie sollte man mit so einer Situation auch umgehen?
Also erstmal glaube ich, es gibt Millionen Arten, wie man stirbt, und es gibt Millionen Arten, wie wir damit umgehen. Es gibt kein Falsch und kein Richtig. Beim Sterben selber ist es ein Moment, auf den wir warten, aber das Sterben, und das wirst du, weil du ihn so beobachtet hast und ihn begleitet hast, ja auch bestätigen, das ist ein Prozess, das geht deutlich, deutlich früher an, wie sich jemand verabschiedet oder aus dem Leben geht in einem natürlichen Sterbeprozess. Dass du dabei warst, ist ja eher selten, weil meistens ist es interessanterweise ein Moment, wo dann der letzte Atemzug gemacht wird, wo du gerade nicht dabei bist, dass danach beides ist und du sagst, irgendwie stehe ich auch neben mir oder ich bin beide, zeigt auch, es ist eine völlige Überforderung. Es ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Du kommst mit den Gefühlen ja auch gar nicht zurecht, weil zurecht gibt es eine Erleichterung. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende für den Papa, der so viel gelitten hat. Es ist auch zu Ende für uns auf der Erleichterungsseite. Aber du sagst auch auf der anderen Seite Schuld. Habe ich doch schon alles gesagt? Habe ich doch alles gemacht? Wieso empfinde ich jetzt eigentlich gerade vielleicht zu wenig? Vielleicht, wieso will ich jetzt gehen? Wieso will ich nicht noch verweilen, wenn er da jetzt noch liegt? Und das pendelt hin und her und es kann nur sein, Schock, Überforderung, viel zu viel. Was man als erstes mal einfach auch stehen lassen muss, also wenn du jemanden fragst, wie geht's ihm, wenn du jemanden ein großes Unglück siehst oder einen großen Verkehrsunfall, dann wäre es also analog von den Symptomen her, was du empfunden hast, was eine dramatische, überfordernde Ausnahmesituation ist.
Also absolut. Und mal andererseits muss ich sagen, es wäre ja auch irgendwie schlimm, wenn wir Menschen mit sowas einfach umgehen könnten. Also ich bewundere da auch zum Beispiel das ganze Pflegepersonal im Krankenhaus, die ja je nach Station tagtäglich mit solchen Momenten, also jetzt nicht vielleicht im Moment des aktiven Sterbens dabei sind, aber auch diese überforderten Angehörigen um sich rum zu haben. Also Chapeau wirklich, wie man damit umgehen kann.
Ich kann das so nachvollziehen, weil ich damals, also ich war ja in der Altenpflege und da habe ich natürlich auch Sterbebegleitung gemacht. Jetzt bist du natürlich, weil du bist da auf Arbeit, du hast natürlich eine ganz andere Distanz. Für mich war das Schwierigste, waren die Angehörigen. Weil das ist wirklich der ganz große Brocken, der mitkommt. Nicht das Sterben als solches, sondern zu begleiten, die Leute, die drumherum sind. Und das ist wirklich eine Mammutaufgabe, wo man auch einfach sagen muss, das verdient einen solchen Respekt auch einfach vor diesem Personal.
Wir haben natürlich jetzt in unserer zivilisierten Welt auch wenig Routinen dazu. Das war ja vor 50 Jahren, wo ich noch klein war auf dem Land, da war so ein Sterbebegleitungsprozess noch was anderes. Da gab es die Nachbarschaft, da gab es andere, die genau die Angehörigen eben auch gehalten, begleitet haben, gegebenenfalls entlastet haben und sagen, geh du mal raus, ich gehe rein. Da sind wir blöderweise von unserer Entwicklung in unserer Gesellschaft jetzt ganz, ganz weit weg. Insofern gerade dieses Thema noch viel intensiver dann für die Profis zu begleiten ist, weil es wenig, also ich weiß nicht, mit wie vielen du das dann so teilen könntest. Das ist schon allein deswegen statt, also es ist schwierig, es ist ein Tabuthema.
Das ist es eben, also es ist ein absolutes Tabuthema und also ich habe zum Glück ein Umfeld, das mir da auch zugehört hat in der Zeit. Ich habe dann natürlich auch gemerkt, okay, irgendwann war es zu viel. Klar, wenn du da nicht in der Situation selber drin warst, kannst du manche Dimensionen, kannst du nicht nachfühlen und so gesehen ja auch gut für jede Person, die es nicht komplett nachfühlen kann, weil ich will ja auch mein Umfeld nicht fertig machen. Mhm. Aber ich habe tolle Unterstützung bekommen und das war mir schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen.
Und du hast auch eine Therapie angefangen danach, oder?
Genau, ja. Ja.
Genau. Wenn wir jetzt mal da so reingehen, du hast ja zum Schluss dir auch nochmal die Frage gestellt, war es gut, dass ich dabei war? War es gut, dass ich die Hand gehalten habe? Wenn du jetzt auf deine Therapie und die Zeit danach schaust, was wäre deine Antwort heute auf diese Frage?
Nach wie vor tatsächlich gut für mich war dieser allerletzte Moment nicht. Ich hatte mich vorher von meinem Papa verabschiedet, als er auch noch klar war und wir uns wirklich verabschieden konnten in dem Sinn. Ich weiß, für meine beiden Eltern war es sehr gut, dass ich dabei war. Und irgendwann muss man als Kind zurückgeben.
War deine Mutter auch in dem Moment dabei?
Sie war auch mit dabei, ja.
Okay.
Und ja, wie gesagt, da muss man zurückgeben. Ja?
Ja.
Ich für mich, wenn ich alleine entscheiden könnte, ich möchte da nicht nochmal dabei sein oder hätte nicht nochmal dabei sein wollen.
Christian, gibt es da die richtige Antwort drauf auf diese Frage?
Es gibt keine richtige Antwort, aber es gibt eine sehr gute für dich, die du dir nämlich schon geholt hast. Nämlich für mich war es zu viel, zu groß. Das war für mich nicht gut. Das hat mir persönlich geschadet. Und ich muss in dem Spannungsfeld, wie viel bin ich für die anderen da? Zum Beispiel, es wird sich ja gegebenenfalls auch bei der Mama wiederholen. Inwieweit kann ich mich abgrenzen? Inwieweit bin ich für mich selber da? Das wirkt so, dass du da jetzt in eine Neuordnung kommst durch dieses Ereignis und das wird dich weiterbringen und ist wichtig. Ja, und es steht dir auch zu, das für dich so zu ordnen, wie es für dich richtig ist.
Also ich würde mich da auch jetzt im Nachhinein, oder was heißt würde, ich schäme mich da auch im Nachhinein nicht, dass ich eben nach wie vor sage, für mich war das nicht gut.
Sehr gut. Gut, dass du es aussprechen kannst. Sehr gut, dass du es aussprechen kannst. Und gut, glaube ich, dass es auch andere, die jetzt zuhören, hören können.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es muss einfach nicht gut sein für einen selber. Man macht es, man geht diesen Schritt auch mit, aus Gründen, die du ja auch genannt hast, aber man darf danach auch sagen, das war nicht gut für mich. Und das ist genauso, wie du jetzt einfach sagst, so, nee, für mich war dieser Moment nicht gut. Das ist genauso, wie ich sage, für mich war es nicht gut, Mama nochmal gesehen zu haben. Und das ist völlig in Ordnung. Also man ist dadurch nicht schlechter. Was hat dich denn im Nachgang oder welcher Moment war denn der zu dir gesprochen hat, dass du in Therapie gehen willst? War es genau dieser Moment?
Es war die ganze Zeit. Mhm. Also ich habe die Zeit über gemerkt, wenn ich jetzt noch versuche, also natürlich muss man ja auch irgendwo die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen, wenn ich jetzt noch versuche, das on top zu machen, wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Aber mir war relativ früh klar, dass das im Nachgang was ist, was ich weder alleine aufarbeiten muss noch möchte.
Das ist eine schöne Äußerung, oder? Das muss ich nicht alleine verarbeiten.
Sehr schön. Erstens, mir steht es zu, dass ich auch mich abgrenze, Dinge vermeide. Und zweitens, also typischerweise ist es gut, im Nachgang, da passt es hin. Und wir brauchen das Teilen, wir brauchen das darüber sprechen, wir brauchen das Reflektieren, wir brauchen vielleicht auch nochmal drauf gucken, wie war denn eigentlich, wie war ich als Kind mit dem Papa, wie war ich als Jugendliche, wo waren die Lichter, wo waren die Schatten, bin ich so wie der Papa, was sind meine Anteile, dass ich das mit jemandem spiegeln kann, um dadurch eine andere Art von Beziehung, nämlich eine Beziehung, wo der Papa nicht mehr neben mir ist, zu entwickeln, um die Beziehung des lebenden Papa in eine Beziehung von einem Papa in der Erinnerung zu transformieren.
Was ist das Besondere eigentlich daran, dass man im Endeffekt erst mit der Verarbeitung nach dem Abschied beginnt, Christian?
Ja, ich glaube, du bist ja in dieser Phase durchdrungen mit Adrenalin und Stresshormonen und aufgewühlt und in Stress, in Not sind wir fight, da wollen wir funktionieren, da sind wir zum Teil wie Maschinen, da müssen wir das ganz anders wegdrucken, sonst kommen wir nicht zurück und das letztendlich lässt uns dann weiterleben und da ist es nicht möglich, dass du dich dann in dem Moment reflektierst oder von der Seite einen tieferen Zugang hast. Es geht nicht, geht erst, das kann nicht sein.
Wann war dein Moment, wo du angefangen hast, das zu verarbeiten?
Nach seiner Beerdigung. Also die Beerdigung war nochmal wichtig.
Und auch bis dahin funktioniert man ja oft nur, oder?
Also absolut. Und wir mussten auch noch über die ganzen Feiertage die Beerdigung organisieren. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Dann habe ich Kraft meiner eigenen Arroganz gesagt, nee, irgendeine anonyme Trauerrede kommt mir nicht ins Haus. Also wir hatten keine kirchliche Beerdigung. Und habe in diesem Schockmoment, wenn man ihn so nennen möchte, dann gesagt, ich halte die Rede. Am Tag der Beerdigung habe ich gedacht,
sehr gut.
Wow, was hast du da gemacht? Aber ich bin im Nachhinein stolz, weil das war nochmal, also das war meine Königsklasse an Rede, die ich in meinem ganzen Leben gehalten habe. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe. Aber damit habe ich ihm sozusagen meine letzte Ehre erwiesen.
Ja, das ist spannend. Also was ich kann nämlich auch, also die Tode, die ich begleiten musste, oder also nicht begleiten musste, sondern die ich selbst erfahren habe aus meinem Umfeld, konnte ich auch immer erst nach der Beerdigung oder während, ich habe teilweise auch erst realisiert, dass die Person nicht mehr da war, als ich vor diesem Sarg in der Grube stand. Vorher ging das gar nicht. Vorher habe ich das so ausgeblendet. Und das ist ja auch nochmal interessant, Christian, eigentlich wie wir da funktionieren, dass wir das so galant, möchte ich es jetzt mal nennen, aber so ausblenden können auch.
Ja, also es geht ja letztendlich über Kulturen und über Tausende von Jahren, wenn wir sehen, wir haben ein Bedürfnis zu beerdigen, damit über die Symbolik etwas ein Zeichen zu setzen, auch ein Zeichen des ersten Abschlusses, des ersten Gehens. Anscheinend haben wir es irgendwie vielleicht sogar schon ein bisschen genetisch kodiert und dann kommt, wie du sagst, der Break, die Zäsur, dann kommt was Neueres, dann gehst du mit dir wieder in den Selbstkontakt. Ich finde es wirklich beeindruckend und ich habe so ein richtiges Gänsehautgefühl gekriegt, wo ich mir vorstelle, wie du dir die Rede überlegst, was du ihm sagst, wie es schwer ist, dass du vermutlich ganz überhaupt die Sprache hältst und nicht nur weinst dabei und die Sätze sagst, wie schwer sie rauskommen. Also das ist ja ganz, ganz, ganz intensiv, wie du das fühlst. Und also gefühlt eine ganz wichtige Quelle, dass das jetzt so funktioniert mit dir, wie es gerade funktioniert.
Dankeschön.
Und das ist ein super schönes Ende und deswegen würde ich euch beide einfach nochmal bitten, was würdest du, Kathi, jetzt nochmal Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht gerade genau in so einer Situation stecken?
Findet die richtige Balance aus Fürsorge für euch selbst und gebt alles, was ihr könnt, weil die Zeit ist endlich und ihr wollt im Nachhinein nicht bereuen, Dinge nicht getan zu haben, Dinge nicht gesagt zu haben. Und holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht.
Christian?
Ich finde, man kann es nicht besser ausdrücken, maximal noch. Und dabei, die Balance, die du für dich selber findest, ist auch genau die für dich okay ist.
Und da möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, sondern einfach nochmal sagen, Abschied ist eben was ganz Individuelles. Abschied kann nicht geplant werden. Der Moment des Loslassens kann auf gar keinen Fall geplant werden. Und dafür gibt es kein Handbuch auf dieser Welt. Ambivalenz ist völlig normal. Und in dieser Phase gibt es einfach niemals ein richtig und falsch, sondern es gibt nur den Weg. Und ich glaube, das kann man somit auf den Weg geben, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke.
Ich danke euch und ich sage bis zum nächsten Mal.
Servus Lars. Servus Kathi.
Ciao. Ciao, danke.
Vielen Dank, Kathi. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.